Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Im Namen der einladenden Christen heiße ich Sie und euch alle ganz herzlich willkommen zu diesem letzten und dritten Abend unter der Überschrift Sieghaftes Christenleben, siegreiches Christenleben. Wir freuen uns, dass wir wieder ein Thema beleuchtet bekommen anhand der Bibel, Gottes Wort, was ja unsere Basis ist für diese biblischen Vorträge. Ich freue mich natürlich besonders und viele andere mit mir, dass wir heute Abend den ursprünglich auch angedachten Referenten unter uns haben, Paul-Gerd Jung. Herzlich willkommen und wir wünschen dir jede Gnade und Kraft, besonders nach deiner Erkrankung für diesen Vortragsdienst heute Abend. Und sicherlich das erste Mal, soweit ich mich zurückerinnern kann, dass wir eine Vortragsreihe mit drei verschiedenen Referenten hatten, ungeplant, aber bis jetzt reich gesegnet und der Herr hat uns allen geholfen. Heute Abend geht es um das Thema siegreiches Christenleben in der Gemeinde. Und das lässt ja so ein klein wenig anklingen, als sei es in der Gemeinde manchmal auch um Kampf oder Niederlagen irgendwie bestellt. Und wir sind deshalb auch ein klein wenig gespannt, welche Themen wir heute Abend vorgestellt bekommen. Dazu möchte ich noch erwähnen, dass wir hier als Christen zusammenkommen, dass wir die Einladenden uns auch an einer bestimmten Stelle versammeln, aber dass wir heute Abend nicht hier zusammenkommen, um irgendeine Werbung zu machen für irgendeine Glaubensgemeinschaft, sondern dass es uns darum geht, einfach die Bibel reden zu lassen in Bezug auf dieses Thema. Und wenn manchmal vielleicht im Vortrag oder auch in Liedstrophen das Wort Versammlung auftaucht, dann meint das nicht eine bestimmte Glaubensgemeinschaft, sondern dann meint das einfach die Sammlung aller Gläubigen weltweit oder an einem Ort oder eben universal. Wir möchten dann gerne diese Abendstunde beginnen mit einem Lied und dann auch anschließend beten. Danach hören wir den Vortrag von Paul-Gerd Jung und werden danach auch wieder Lied oder Lieder singen, Abschlussgebete haben und danach ist auch die Gelegenheit, sicherlich Fragen persönlich an Paul-Gerd Jung oder andere zu stellen. Wir haben auch noch Zeit zum Austausch. Ich möchte gerne vorschlagen, dass wir das Lied Entschuldigung. 245 singen.
Siegreiches Christenleben in der Gemeinde. Ich möchte zu diesem Thema einleitend einige Gedanken lesen aus Jesaja 46. Jesaja 46, Vers 8. Vers 9. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Hier spricht der große Gott, ihr lieben Geschwister. Und er teilt eine unfassbare Sache mit. Er teilt mit, dass er einen Ratschluss hat, eine Absicht, einen festen Plan bei allem. Und zwar nicht nur mit der Schöpfung, sondern bei allem, was er tut. Der große Gott hat einen Ratschluss. Und es ist überaus bewegend, dass alles das, was wir sehen, was er geschaffen, was er getan hat, nicht zufällig ist. Nicht irgendwie einem Zufall entsprungen ist, sondern eine Absicht zeigt, eine tiefe Absicht. Und wir können erkennen, wir alle, denke ich, dass die große Schöpfung eine wunderbare Handschrift trägt eines Schöpfers, der herrlich ist, der allmächtig ist. Das können wir erkennen. Das war bis vor einigen Jahrhunderten auch vollkommen klar für die meisten Menschen, die das sehen wollten und konnten. Es wird heute natürlich mehr und mehr abgestritten, das wissen wir. Auch die Handschrift des Schöpfers in der Schöpfung. Vor Jahrhunderten war das klar. Auch ein Ungläubiger wie Beethoven vertonte den 19. Psalm und rühmte die Herrlichkeit Gottes in seinem Werk, in seinem musikalischen Werk. Das kann eigentlich jeder Mensch sehen. Die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, in dem, was er gemacht hat. Aber wir dürfen mehr sehen. Und dieses Mehr möchte ich gerne heute Abend versuchen zu zeigen. Eine wunderbare Schöpfung, bei der wir uns fragen, was steckt dahinter? Warum ist die Schöpfung so, wie sie ist? Vorgestern Abend haben wir über Dinge gehört, oder habt ihr über Dinge gehört, die mit dem zusammenhängen, was Gott geschaffen hat. Er hat in dieser Schöpfung bestimmte Sachverhalte gegeben. Familien, Ehe, Mann und Frau. Und das lässt uns ein wenig tiefer blicken. Also wir sehen nicht nur Herrlichkeiten in der Sternenwelt, in der Natur, in dem, was uns irgendwo umgibt, sondern wir sehen auch in dem, was er im Bereich der Menschen geschaffen und gegeben hat. Mann und Frau zum Beispiel. Strukturen, die uns an anderes, an mehr erinnern. Und das möchte ich gerne versuchen aufzuzeigen. Hinter allem liegt eine göttliche Absicht, nicht nur hinter der herrlichen Schöpfung, die wir bestaunen, hinter einem riesigen Weltall, das wir bewundern und heute noch nicht verstehen können, sondern auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, in dem, was hier auf Erden unter Menschen sichtbar wird, liegt eine großartige göttliche Absicht. Und das zeigt die Bibel auch. Er hat in der Schöpfung seine Herrlichkeit und Größe gezeigt. Er hat in dem, was wir heute Abend vor Augen haben möchten, in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes, ich werde oft Versammlung sagen, weil es die bessere Übersetzung des Wortes Ekklesia ist, in der Versammlung Gottes auch etwas gezeigt, aber etwas ganz anderes. Er hat etwas gezeigt von seiner Liebe, von seiner Weisheit. Und diese Weisheit wollen wir heute Abend ein wenig anschauen und bestaunen. Es ist also so, dass was wir sehen, ist nicht zufällig so entstanden. Das ist auch nicht von Menschen ausgedacht. Das ist göttlicher Wille, dass die Dinge so sind. Und die wollen wir gerne anschauen. Und was uns erstaunen wird dabei ist, das war Gottes Absicht immer. Das war sie nicht erst, als die Schöpfung da war. Ich lese aus Epheser 3 einige Verse vor. Da heißt es in Vers 8, mir dem Allergeringsten von allen Heiligen, Paulus spricht von sich selbst, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Diese Verse enthüllen ein klein wenig mehr, worum es geht. Der große Schöpfer hatte also, als er die Schöpfung ins Dasein rief, einen Ratschluss gefasst. Wir haben hier den Begriff von den Zeitaltern her und wir haben auch den Begriff ewiger Vorsatz in Epheser 3, Vers 11. Und das lässt uns an einiges jetzt denken. Jetzt bitte ich mal kurz mit in Gedanken mal mitzugehen. Bevor Gott schuf, bevor es irgendetwas gab, bevor von dem Universum irgendetwas da war, hatte Gott in seinem Herzen, hatte er den Ratschluss, hatte er den Plan, einmal Christus zu verherrlichen, seinen Sohn von Ewigkeit, und ihm Menschen an die Seite zu stellen, die zu ihm gehören würden, die Gemeinde, die Versammlung, und das vor ewigen Zeiten. Es wird hier gesagt, ein ewiger Ratschluss, ein ewiger Vorsatz. Nicht erst seit der Zeit. Ich denke, wir haben Mühe, das zu verstehen. Wir können nur denken von der Schöpfung an. Wenn ich sage vorher, ist das nicht angemessen, weil es eben ewig ist. Ja? Aber es hilft uns ein wenig zu sagen, es war vorher, es ist älter. Wisst ihr, es ist ganz ungewöhnlich. Wir würden meinen, das, was die Schöpfung betrifft, das ist sehr, sehr alt. Ist auch so. Und diese Dinge finden wir im Alten Testament. Aber das, was das Neue vorstellt, diesen ewigen Vorsatz, diesen Ratschluss vor Grundlegung der Welt, ein Begriff, der auch dreimal in der Bibel gebraucht wird, diesen noch älteren Ratschluss, älter in Anführungsstrichen, den finden wir im Neuen Testament. Will sagen, wir lesen im Alten Testament eigentlich über Dinge und Sachverhalte, die neuer sind als im Neuen Testament. Das Neue Testament enthüllt uns Dinge, die älter sind, die noch länger zurückliegen. Unfassbar, nicht wahr? Wohlgemerkt, älter ist nicht angemessen. Es sind Dinge, die in der Ewigkeit vor Schöpfung und vor Erschaffung der Welt in Gottes Herzen waren, die sein Vorsatz waren, die sein Plan waren. Wie groß ist das? Wie herrlich ist das, ihr lieben Geschwister, dass wir das wissen dürfen? Das wüssten wir nicht. Niemand von uns hätte die Möglichkeit, das zu erfassen, wenn es nicht offenbart worden wäre. In diesem Sinne können wir also sagen, das Neue Testament enthüllt uns Dinge, die viel, viel älter sind. Wir können auch sagen, Gott hat einen unfassbaren Aufwand getrieben. So sage ich das mal ganz salopp. Eine unglaublich große Schöpfung ins Dasein gerufen, um diesen Ratschluss wahr werden zu lassen, seinem Sohn eine Braut, eine Frau in Ewigkeit an die Seite zu stellen, die Versammlung Gottes ihm zu geben. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, die ganze Schöpfung, all das unermesslich große All, dient dieser Tatsache und der Erfüllung des Ratschlusses, dient der Tatsache, dass Gott seinem Sohn eine Braut bildet. Er zeigt darin seine Liebe, seine besondere Herrlichkeit, seine besondere Gnade, nicht nur seine Größe, seine Majestät und Kraft. Wie groß ist das? Und den Weg dorthin skizziert er in der Bibel. Dazu wollte er ihn geben, damit das wahr wurde. Welch ein Plan, welch ein Ratschluss. Wir fassen es nicht. Aber das sind die Hintergründe, soweit wir das überhaupt erfassen können, des göttlichen Handelns. Ist das nicht groß, dass wir mit einem solchen Thema heute Abend beschäftigt sein dürfen, ihr Lieben? Dass uns das vor Augen stehen darf, was Gottes Ratschluss ist. Und ich sage es ganz einfach, wenn wir in Übereinstimmung mit diesen göttlichen Gedanken leben, wenn es unser Wunsch und Wille ist, davon etwas umzusetzen, etwas zu verwirklichen, dann führen wir ein wirklich siegreiches Christenleben. Dann führen wir ein Leben in Übereinstimmung mit ihm und seinen Gedanken, das wirklich Tiefgang hat, das gesegnet ist, das tatsächlich ein Leben ist, das sich lohnt, das Erfüllung hat. Nur wenn es ein Leben ist, das nach seinen Gedanken gelebt wird, ihr lieben Geschwister, dann ist es ein Leben, das gut ist, das tatsächlich Sieg kennt. Und das wünschen wir uns alle, dass wir mehr ergriffen werden von der Größe und Herrlichkeit dieses göttlichen Handelns. Wir lernen also, die Dinge um uns herum sind kein Zufall. Sie sind nach einem Ratschluss und Plan geschaffen. Und die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes, ist nicht ein Zusammenschluss von gleichgesinnten Personen, so wie ein Verein. Dass man sagt, okay, das sind Menschen mit gleichen Ansichten und gleichen Vorlieben. Die schließen sich zusammen, weil der Weg leichter wird. Sie können besser ihre Interessen durchsetzen. Keinesfalls. Es wäre schlimm, wenn wir so gering und so auf so geringem Niveau über die Versammlung, über die Kirche, die Gemeinde denken würden. Absolut nicht. Es geht um unendlich viel mehr, um einen großartigen göttlichen Ratschluss. Und wir haben auch gelesen in Epheser 2, in Epheser 3, warum er das getan hat. Es ist ein Geheimnis, sagt der Schreiber, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Auch die alttestamentlich Gläubigen kannten es so nicht. Und damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Eine unfassbare Dimension. Der Geist Gottes sagt hier, schau mal, es gibt in diesem Universum Fürstentümer und Gewalten. Es gibt himmlische Wesen, die das sehen sollen, was Gott möchte. Die sollen ihn verherrlichen durch die Versammlung. Auch hier enthüllt der Geist Gottes uns eine Dimension, die uns als Menschen zunächst nicht klar ist, um was es geht. Der große Gott verherrlicht sich durch seine Schöpfung, durch sein Tun. Und ich möchte gerne mal aus einem bekannten Werk etwas lesen, auch mit einer Empfehlung verbunden. Ich habe mitgebracht hier einen Band aus der Reihe Betrachtungen über das Wort Gottes von John Elson Darby, Synopsis auch genannt. Und ich lese aus der Einleitung zum Neuen Testament vor. Wenige Zeilen. Da schreibt Darby, was in dieser Welt vorgeht, ist das Schauspiel, das vor den Augen aller mit Vernunft begabten Wesen des Weltalls die Wege, den Charakter und den Willen Gottes entfaltet. Was in dieser Welt vorgeht, ist das Schauspiel, das vor den Augen aller mit Vernunft begabten Wesen des Weltalls die Wege, den Charakter und den Willen Gottes entfaltet. Interessant, nicht wahr, wie er die Dinge formuliert. Kannst du dir vorstellen, dass du dieser Aufgabe gerecht werden kannst? Ist dir das klar, wenn du ein Kind Gottes bist? Wir wollen hoffen und wünschen, dass jeder das ist. Kannst du dir vorstellen, dass das dein eigentlicher Auftrag ist auf dieser Erde? Also nicht nur zur Ehre des Herrn zu leben, nicht nur ein glückliches Leben als Christ zu leben, sondern tatsächlich der Engelwelt etwas zu zeigen von der Größe und Herrlichkeit und Weisheit Gottes in seinem Tun. Und noch einmal, wenn du das tust, nach göttlichen Gedanken wirst du ein glückliches, ein sinnvolles, ein siegreiches Leben führen. Nur dann. Alles andere wäre zu wenig. Es wäre sehr schade, wenn wir mit weniger zufrieden wären. Wenn wir sagen würden, ach, mir ist das genug zu wissen, ich gehe nicht verloren. Ich darf den Herrn erwarten. Ich gehe einmal zu ihm. Nein, sei dir bewusst, was du tust, was in dieser Zeit geschieht, wenn du als Versammlung, als Gemeinde mit anderen zusammenkommst, wenn du etwas zeigst von dieser Größe und Herrlichkeit des göttlichen Willens. Die Engelwelt, ich sagte schon, die Bibel enthüllt es uns, es gibt Tausende und Tausende und Zehntausende und Zehntausende, das sagt die Offenbarung, oder Zehntausende mal Zehntausend mächtige Wesen, die Gott dienen. Wesen, über die die Bibel einiges sagt, die uns in einer gewissen Weise an Macht und Kraft überlegen sind, aber doch nicht unbedingt Einsicht haben in das Handeln Gottes, nicht in die Erlösung. 1. Petrus 1 erklärt uns das. Aber Gott zeigt dieser Engelwelt etwas von seiner Weisheit, indem sie die Versammlung beobachten, hier auf Erden, indem sie schauen, wie Menschen, die den Herrn Jesus angenommen haben, nachfolgen und ihm dienen und ihn lieben. Das ist in wenigen Worten unsere Aufgabe. Und noch einmal, wenn wir dieser Aufgabe nachkommen, und wir wollen gerne heute Abend lernen, wie das gehen kann, wenn wir dieser Aufgabe nachkommen, dann führen wir ein erfülltes, glückliches Leben. Die Gemeinde Gottes, die Versammlung, also die Schar aller Erlösten, das möchte ich vorweg sagen, das habe ich noch nicht erklärt, aller derer, die von Pfingsten an, wie Apostelgeschichte 2 das berichtet, bis zu dem Moment hier leben, wo der Herr Jesus wiederkommt, um diese Gläubigen zu sich zu nehmen. Diese Gläubigen sind gemeint. Egal, wo sie hingehen, wenn sie Blut erkauft sind, Vergebung ihrer Sündenschuld haben, gehören sie zur Versammlung Gottes. Und dann werden sie aufgerufen, dem Herrn zu folgen und das darzustellen, was wir eben in wenigen Worten im Epheserbrief gelesen haben. Diese Versammlung hat Gott sich erworben, so sagt die Apostelgeschichte das, und ich lese das jetzt mal einmal vor. Er hat sie sich erworben durch das Blut seines eigenen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Die Versammlung Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Gemeint ist des eigenen Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Auch das wieder etwas Großes, was wir kurz vor Augen haben wollen. Er hat Welten durch das Wort seiner Macht geschaffen. Er sprach und es war. Aber für die Versammlung Gottes gab er seinen Sohn. Und auch dieser Ratschluss war vor Grundlegung der Welt gefasst. Epheser 1, da heißt es von dem Herrn Jesus als dem Lamm Gottes, zuvor erkannt, vor Grundlegung der Welt. Bevor etwas geschaffen war, war das schon klar, dass der Jesus das Lamm Gottes werden würde, vor Grundlegung der Welt. Unglaublich. Ich denke, wir staunen hier. Wir stellen fest, bei der Überlegung, beim Nachdenken über diese Dinge, kommen wir an die Grenzen unseres Erfassungsvermögens. Warum war das so? Warum hat Gott diesen Weg gewählt? Warum hat er ihn als Lamm Gottes zuvor erkannt? Warum als Opfer auserkoren, wie wir das singen? Bevor es diese Welt gab. Ich kann euch keine Erklärung geben dafür. Wir werden die auch nicht ohne weiteres finden. Natürlich können Menschen töricht fragen, warum musste Gott denn so handeln? Konnte er denn nicht andere Wege finden, damit das wahr würde, dass dem Sohn eine Braut zur Seite gestellt würde? Hätte er nicht durch ein Wort seiner Macht? Ich möchte mal fragen, wollte er vielleicht nicht anders? Wollte er es so? War das der Weg seiner Liebe, den er auf diese Weise verwirklichen wollte? Wollte er das so? Wollte er auf diese Weise seine Liebe zeigen? Wisst ihr, Liebe geht bemerkenswerte Wege, die wir mitunter nicht verstehen können. Die kann man nicht rational erfassen. Das ist schon bei der weltlichen, bei der menschlichen Liebe so. Welche Wege geht die Liebe, wenn es um ein Kind geht? Welche Wege gehen Mütter für ein Kind? Väter für ein Kind? Ja, da wird man vielleicht denken, muss das denn sein? Welche Wege gehen manche, die einen geliebten Menschen sehen wollen? Denken wir daran, ein junger Mann, der vielleicht abends 2 Stunden Autobahnfahrt auf sich nimmt, um 1 Stunde bei seiner Frau zu sein und dann 2 Stunden zurückfährt. Ist das rational erfassbar? Natürlich kann man fragen, muss das denn sein? Warum ist das so? Warum geht der Mann diesen Weg? Ja, das sind Wege der Liebe. Ich denke mal, es ist vielleicht ein schwacher Vergleich, eine Hilfe, das zu verstehen, was der Geist Gottes uns zeigen will. Dieses wunderbar große Werk, das im Herzen Gottes war, das er verwirklichen wollte. Ausleger sagen, sein Meisterstück. Er wollte auf dieser Erde eine Gemeinde haben, eine Versammlung, die er seinem Sohn zur Seite stellt, die in Ewigkeit bei ihm ist, mit ihm verbunden. In alle Ewigkeit werden Menschen im Himmel sein. Das ist der göttliche Ratschluss. Dafür ging der Herr Jesus ans Kreuz. Durch das Blut seines eigenen heißt, er gab sein Leben. Wie groß ist das? Wir staunen tief. Wir beugen uns tief vor Bewunderung, vor Anbetung, können es aber nicht wirklich fassen, was hier geschieht. Wir stellen auch fest, wir kommen schon mit unserem Nachdenken über diese Dinge an gewisse Grenzen. Wir können sie nicht ausloten, wenn wir denken, was der große Gott da getan hat und wozu du und ich gehören dürfen, zu dieser wunderbaren Versammlung Gottes, zu der Gemeinde Gottes, die auf dieser Erde jetzt lebt, die immer noch gebaut wird, gebildet wird, an der der Herr Jesus selbst baut. Und das möchten wir gleich auch gerne vor Augen haben. Wie groß ist das? Also, wir stellen hier schon fest, wir wollen uns warnen lassen, über die Versammlung Gottes zu gering zu denken. Es wäre schade, wenn wir meinen würden, ach, das ist ein Zusammenschluss interessierter Personen. Und sie ist einfach nur örtlich ein Treffen von Christen, die gemeinsam ihrem Herrn dienen wollen. Mehr ist das nicht. Auf keinen Fall. Es ist unendlich viel mehr, diese Versammlung Gottes, diese Gemeinde Gottes. Und unser Leben wird glücklich, wenn wir nach den Maßstäben leben, die er uns zeigt. Wenn wir das verwirklichen, was er uns vor Augen stellt, und wenn wir davon etwas umsetzen. Ich sagte schon, sie wird in der Bibel gezeigt, als beginnend in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Immer noch dauert die Zeit an, in der wir jetzt leben. Sie endet mit dem, was 1. Thessalonicher 4 schildert, wenn der Jesus wiederkommt, um sie zu sich zu nehmen. Danach ist sie bei ihm, und zwar in Ewigkeit bei ihm. Das ist dein und mein Teil. Aber in der Zeit, in der wir hier leben, dürfen wir etwas davon zeigen, der Engelwelt, von der wir gelesen haben, aber auch der uns umgebenden Welt. Und dürfen verwirklichen, was sie ist. Ich möchte gerne wenige Dinge sagen darüber, was diese Versammlung Gottes ist. Sie wird in der Bibel in verschiedenen Bildern gezeigt und mit verschiedenen Begriffen belegt, zum Beispiel in dem Begriff Leib Christi. Und das soll zeigen, sie gehört trennbar zu ihm. Sie ist mit ihm verbunden in alle Ewigkeit, so wie Haupt und Leib verbunden sind. Sie ist die Braut Christi. Sie ist in Liebe mit ihm vereinigt. Sie ist einmal seine Ehefrau. Das finden wir in der Offenbarung, da lesen wir von der Hochzeit. Sie ist auch das Haus Gottes, an dem gebaut wird. Immer noch, auch in unseren Tagen, wird an diesem Haus immer noch gebaut. Sie wird in Bildern gezeigt einer Stadt, auch in einem Familienbild wird sie gezeigt. Sie ist ein Leuchter, auf vielfältige Weise wird vorgestellt, was sie ist, weil das eben nicht mit wenigen Worten zu erklären ist. Ja, wirst du sagen, das alles ein wenig sehr kompliziert. Da müsste man ja, um das richtig zu erfassen, schon ein intensives Bibelstudium hinter sich haben, um ein wenig davon nachzuvollziehen. Es ist wahr, viele Aspekte dieser Versammlung sind tatsächlich sehr kompliziert. Und man wird auch nie fertig, wenn man sich damit beschäftigt, mit Staunen, mit Bewundern der göttlichen Gedanken, mit dieser Herrlichkeit, die in den Gedanken Gottes liegt. Das ist wahr. Aber wenn es jetzt darum geht, wie können wir denn danach leben? Und das ist ja unsere Fragestellung. Wie können wir denn siegreiches Christenleben praktizieren in Bezug auf die göttlichen Gedanken über die Versammlung? Dann werden wir feststellen, das ist ganz, ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das ist für den einfältigsten Gläubigen realisierbar. Es ist nicht so, dass, wenn es darum geht, zu verwirklichen, was der wunderbare Herr und Heiland sagt, dass man dazu 10-mal die Bibel gelesen haben müsste. Dass man dazu sehr, sehr weise sein müsste. Nein, es ist so einfach, das, was er sagt, zu verwirklichen, dass wir auch darüber wieder staunen und uns wundern. Und ich möchte jetzt ein bekanntes Wort aufschlagen aus Matthäus 18, wo der Herr Jesus selbst spricht über diese Versammlung. Ich lese den Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Zuvor lese ich auch noch den Vers aus Kapitel 16, wo er zum ersten Mal über die Versammlung spricht. Vers 18, zweiter Teil. Auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Wir haben zunächst in Kapitel 16 natürlich wieder etwas überaus Großes, was wir auch bestaunen und bewundern. Der Jesus selbst kündigt die Versammlung an. Er kündigt an, dass er sie bauen wird. Er spricht hier in der Futurform, in der Zukunftsform. Dass er sie auf einen Felsen stellen wird. Der Fels ist er, nicht Petrus, das ist sehr deutlich. Und dass die Pforten des Hades sie nicht überwältigen werden. Ich möchte das noch gerne dazu fügen, weil wir es eben nicht gesagt haben. Das zeigt etwas vom himmlischen Charakter der Versammlung, die unantastbar ist, auf dieser Erde unangreifbar, unzerstörbar ist. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Warum? Weil sie eben nicht irdisch ist. Alles, was irdisch ist, wird überwunden, wird vergehen. Diese ganzen Dinge hier in dem Raum werden irgendwann verschwunden sein. Das Holz des Bodens, die Steine, die Tische, Stühle, alles. Alles wird überwunden. Aber nur was himmlisch ist, wird nicht überwunden. Das bleibt. Und das sagt der Jesus von der Versammlung, die er gründen würde. Er sagt, sie wird nicht von des Hades Pforten überwunden. Sie ist ewig. Sie ist nicht irdisch. Sie ist nicht ein Zusammenschluss von Menschen, die in irgendeiner Weise einem Verfall, einem Wandel unterliegt. Wie groß dieser herrliche Gedanke. Und er sagt, ich werde bauen. Ich bin derjenige, der das in Gang setzt und der hier baut. Wir haben das eben gesungen in dem Lied, dass er das heute noch tut. Und wir freuen uns darüber, dass er es ist, der baut. Dass das auch eine Tatsache ist, dass sie nicht überwindbar ist. Es ist leider so, dass die Christen das schnell vergessen haben. Dass man heute wirklich meint, die Kirche Gottes sei eine menschliche Einrichtung, ein Zusammenschluss von Menschen mit gleichen Interessen. Wer schon mal in Rom war, hat das vielleicht gesehen. Wenn man den Petersdom betritt in Rom, ich habe das als Tourist mal gesehen, da hat man in der Mitte des Petersdoms eine riesige Kuppel. Es ist wohl der weltgrößte Ziegelkuppelbau dort mitten im Petersdom. Und in dieser Kuppel ist in 2 Meter hohen Goldbuchstaben eingearbeitet dieser Satz aus Matthäus 16, du bist Petrus, auf Latein, tu es Petrus. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, steht dort, auf Lateinisch. Und dann geht es weiter, und ich gebe dir die Schlüssel des Himmels, des Reiches der Himmel. Was dort nicht steht, das ist der Satz des Hades, Pforten werden sie nicht überwältigen. Der steht nicht da. Ganz komisch. Mir ist mal aufgefallen, dass ich das gesehen habe, dass dieser Satz weggelassen wurde und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich weiß es nicht, warum man das getan hat. Aber wie bemerkenswert, dass das nicht dort steht, weil doch dieser Satz das Wesen der Versammlung Gottes ausdrückt, die eben nicht himmlisch ist, die eben nicht irdisch ist, Entschuldigung, die himmlisch ist, die durch Irdisches nicht überwunden werden kann. Wie groß ist das, dass wir dazugehören dürfen, ihr lieben Geschwister, und diese Sicherheit haben und dass wir keine Sorge haben müssen, keine Furcht, dass dieses wunderbare Werk hier auf Erden vergehen oder enden könnte, bevor der Herr Jesus kommt. Wie schön. Unendlich große Dinge, unfassbar erhaben, die wir vor Augen haben, aber in ihrer Praxis sehr einfach zu verwirklichen. Jetzt nochmal zu Kapitel 18, Vers 20. Jetzt wirst du sagen, ja, wenn das so groß ist und wenn der Auftrag so groß ist und wenn die Grundlage, auch die lehrmäßige Grundlage und das, was Gott wollte, so komplex ist, welche Menschen sind denn dann in der Lage, das umzusetzen? Welche Voraussetzungen müssen die denn haben? Kann das denn überhaupt jemand? Und im selben Buch, nämlich im Evangelium Matthäus, in dem wir diese Ankündigung fanden, sagt der Jesus dann in Kapitel 20, 18, Vers 20, wie das Ganze verwirklicht wird. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Er sagt, die Versammlung wird deutlich, wenn sie zusammenkommt. Sie ist kein geografischer Ort. Sie bedarf keines Prachtbaus. Ja? Man könnte denken, um so etwas Erhabenes zu verwirklichen, da muss man doch etwas unfassbar Großes bauen, um das irgendwie, um dem gerecht zu werden. Ja, der Kölner Dom wäre nicht ausreichend, könnte man denken. Oder der Petersdom, ich erwähnte ihn eben schon, das größte Gebäude der Christenheit. Nein, sagt Gott, keinesfalls. Er sagt gewissermaßen, egal wie groß das ist, es ist immer zu wenig. Denkt nicht in diese Richtung. Absolut nicht. Sondern 2 oder 3. Der Ort ist nicht eine Kathedrale, ein Prachtbau, etwas mit Gold, mit Kunst, mit irgendwelchen Dingen. Nein, der Ort ist da, wo 2 oder 3 zusammenkommen zu seinem Namen hin. Paulus sagt es in Athen folgendermaßen: Wir sollten nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Schaut mal, sagt er zu den Athenern, alles, was ihr erschaffen habt, an Kultur, an Kunst, an Gold, an allen möglichen Dingen, alles groß, es ist zu wenig. Meint nicht, dass das Gott irgendwie genügt. Das sucht er nicht. Er sucht nicht den Prachtbau, er sucht nicht irgendwelche komplexen Dinge, die wir schaffen, sondern er sucht die 2 oder 3, die zusammenkommen, zu seinem Namen hin, die sich rufen lassen, die sich versammeln lassen, von ihm. Wie einfach ist das? Kann man das verstehen? Ja. 2 oder 3, die es verwirklichen möchten, die können das tun. Die kommen zusammen. Der göttliche Ort also, kein geografischer Ort, ein geistlicher Ort, wo die Bereitschaft ist, so zusammenzukommen zu seinem Namen, und zwar, wo er in der Mitte ist. In meinem Namen. Da bin ich in ihrer Mitte. Die das verwirklichen möchten, den Herrn Jesus erwarten, dass er in ihre Mitte tritt und dass er von da an auch alles lenkt und leitet. Wie einfach ist das? Hat jemand Verständnisprobleme? Nein. Es kann ein gläubiges, einfältiges Kind verstehen, was der Jesus meint. Wir sind erstaunt. Und dass wir hier verstehen, nicht die Größe eines Gebäudes, nicht irgendwelches Kunstvolle, was wir schaffen, ist Voraussetzung, sondern das einfältige Warten auf ihn, die Bereitschaft, zusammenzukommen mit den zwei oder drei. Mit ihm in der Mitte. Und das ist gemeint mit ihm als Mittelpunkt. Von ihm geht alles aus. Er lenkt und leitet. Nicht Menschen tun das. Mitte ist hier nicht geometrische Mitte. Dass man denkt, ja, man muss ihm in der Mitte irgendwie was einräumen. Nein, es ist gemeint Mittelpunkt. Ein Beispiel aus Johannes 8. Da wird eine Frau ergriffen im Ehebruch und zu dem Herrn Jesus gestellt. Viele stehen herum, um sie zu verurteilen. Und der Herr Jesus sagt dann diesen bekannten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Es geht darum, sie zu strafen. Und dann gehen sie alle weg. Nach und nach, das berichtet dieser Text. Und zum Schluss ist noch der Jesus allein mit der Frau in der Mitte. Wir merken, geometrisch geht das nicht. Bei zwei Personen kann einer nicht in der Mitte sein. Und wir merken auch, was gemeint ist. Nicht eine geometrische Mitte, sondern eine wirkliche, einen Mittelpunkt. Es geht um die Frau in diesem Moment. Aller Augen sind auf sie gerichtet und waren auf sie gerichtet. In diesem Moment ist der Jesus mit ihr beschäftigt. Sie ist der Mittelpunkt. Hier in Matthäus 18, Vers 20 geht es um ihn als den Mittelpunkt. Von ihm geht alles aus. Wie einfach ist das, wenn Menschen so zusammenkommen? Und das möchten viele Gläubige heute noch tun. Auch hier in Gütersloh und Umgebung kommen Menschen zusammen, einfach als zwei oder drei, vielleicht auch als 20 oder 30. Zwei ist die kleinste Zahl der Gemeinschaft und warten auf ihn und erwarten alles von ihm und er gibt. Wie schön. Es bedarf keiner Ausbildung, bedarf keiner Bibelschule, keines Studiums. Es bedarf eines Wartens auf ihn. Wir staunen, wie einfach die Anweisungen des Wortes Gottes sind. Und diesen wenigen gibt er unfassbar große und erhabene Zusagen. Wer so zusammenkommt, der darf auf ihn warten, auf ihn hoffen. Wir erlesen dann im Epheserbrief in Kapitel 3 zum Beispiel, in Kapitel 4, dass er denen, die zusammenkommen, den Gläubigen Gaben gibt. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Er hat ihr einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten. Andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Was bedeutet das? Das heißt ganz einfach, dass Gläubige zusammenkommen im Aufblick zu ihm. Alles von ihm erwarten. Es sind menschlich gesehen Laien. Das sind wir auch. Alle. Dass sie alles von ihm erwarten dürfen, dass er Fähigkeiten gibt. Alles, was gebraucht wird. Und dass die wenigen, die zusammenkommen, manchmal auch die vielen, von ihm reich gesegnet werden durch seine Gnade und durch die Gaben, die er gibt. Das ist auch heute noch ein gangbarer Weg. Auf diesem Weg dürfen wir voranschreiten. Den dürfen wir weiterhin wählen und den dürfen wir freudig gehen. Und wie schön ist das, wie einfach ist das. Es ist klar, diese Versammlung Gottes, das sagten wir eben schon, ist weltumspannend, sie umfasst im Moment alle Gläubigen auf dieser Erde, die leben, auch diejenigen, die schon heimgegangen und entschlafen sind. Aber die Schrift spricht unter verschiedenen Aspekten von dieser Gemeinde. Sie nennt einmal die universelle Gemeinde und meint damit alle Gläubigen, die von Pfingsten an gelebt haben, auch die Entschlafenen bis zur Entrückung. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, Apostelgeschichte 20, dass Gott die Gemeinde sich erworben hat durch das Blut seines eigenen, dann sind die alle gemeint. Wenn von Gaben gesprochen wird, was wir eben vor Augen hatten, eben gerade, sie sind natürlich für die Lebenden. Die Entschlafenen brauchen diese Gaben nicht mehr. Und dann haben wir noch einen wunderbaren Gedanken. Diese Gemeinde Gottes wird aber auch am Ort so genannt. Die Korinther wurden zum Beispiel so genannt. Sie waren die Versammlung Gottes in Korinth. Sie durften auch am Ort den Leib Christi zeigen, den Charakter des Leibes, in diesem Charakter zusammenkommen. Ihr aber seid Christi Leib, schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 27. Das heißt, ihr habt diesen Charakter, wenn ihr zusammenkommt. Das dürft ihr leben. Wie groß ist der Auftrag, den wir haben? Wie herrlich dieser Weg, den wir gehen dürfen? Jetzt noch wenige praktische Gedanken dazu. Man könnte meinen, das ist doch so einfach. Das müssten doch alle verstehen. Da müssten doch alle begeistert, freudig mitgehen. Das sollte man meinen. Aber leider lesen wir in der Apostelgeschichte, wir hatten eben diesen Abschnitt aus Kapitel 20 vor Augen, dass Paulus schon ankündigt, dass dieses wunderbare Werk gestört werden würde. Er spricht davon, dass aus ihrer Mitte, Vers 30, aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Er sagt, der Mensch versagt. Und das ist eine bittere, traurige Wahrheit, die wir auch nennen müssen. Immer da, wo Gott wirkt, da wirkt auch der Teufel. Und das menschliche Herz ist leider zu allem fähig, auch unser Herz, zu Untreue, zu Versagen. Es lässt sich verführen und das ist leider wahr. Und so dürfen wir leider sehen und müssen sehen, dass dieses große Werk Gottes nicht das geblieben ist, was es anfänglich war. Durch unsere Untreue, durch unser Versagen. Und es ist eben so, dass die Versammlung Gottes, die zur damaligen Zeit, auch zur Zeit der Korinther, wir haben 1. Korinther 12 gelesen, noch eins war, dass sie es danach, nach gewisser Zeit, nicht mehr war und heute nicht mehr ist. Die Versammlung Gottes in Gütersloh hat keine Adresse. An wen sollte man schreiben? Das ist leider so. Es gibt viele Christen hier, die auf verschiedenen Wegen sind. Es gibt keine Möglichkeit, die eine Versammlung Gottes in Gütersloh zu finden. Der Herr kennt die Seins hin, das sagt sein Wort, aber diese Versammlung Gottes, diese Gemeinde ist nicht zu finden. Was heißt das denn jetzt für unseren Weg? Sollten wir aufgeben? Sollten wir trauern und weinen darüber? Unbedingt. Das ist angemessen, ja. Wir sollten trauern und weinen, dass dieses große Werk, von dem wir in wenigen Sätzen gesprochen haben, durch Untreue, durch unsere Schwachheit, durch unser Versagen so zerstört worden ist. Das sollten wir wirklich auf betendem Herzen trauernd vor Gott bringen. Aber der Apostel Paulus hat es vorhergesehen. Er hat es genannt. Und die Schrift gibt auch für diesen Fall, dass es so wird, Wegweisung. Darüber möchten wir kurz noch nachdenken. Der Apostel Paulus schreibt am Ende seines Lebens einen bewegenden letzten Brief, einen letztinspirierten Brief an Timotheus. Den zweiten Timotheusbrief, den schlagen wir kurz auf in Kapitel 2. 2. Timotheus 2. Er hat zuvor im zweiten Timotheusbrief schon gesagt, dass alle, die in Asien sind, sich von ihm abgewandt haben. 1, Vers 15. Sie wollten offenbar nicht mehr diesen Weg gehen, den Paulus ging. Einen klaren, einfachen Weg, den er auch beschreibt, zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Kapitel 5 denken wir daran. Da wird von dem Bösen gesprochen, das hinausgetan werden muss, das man nicht dulden kann. 1. Korinther 10, da wird davon gesprochen, dass, wenn man das Brot bricht, den Tod des Herrn verkündigt, dass man dann auch gemeinsam verantwortlich ist. 1. Korinther 11 wird von einigen Dingen gesprochen, die Ordnung betreffen, zum Beispiel vom kurzen Haar des Mannes, vom langen Haar der Frau. 1. Korinther 12 wird davon gesprochen, dass alles, was in der Versammlung geschieht, ein und derselbe Geist bewirkt, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Nicht der Mensch lebt seinen Willen, sondern der Geist Gottes regiert. 1. Korinther 14 wird davon gesprochen, dass die Frauen schweigen sollen, das in den Zusammenkünften. dass Gaben ausgeübt werden. Alle diese klaren Belehrungen, die jeder verstehen kann. Ich denke, keiner hat heute Abend Verständnisprobleme. Alle diese klare Belehrungen waren wahrscheinlich, als das geschrieben wurde, in 2. Timotheus 2, 2. Timotheus 1 schon nicht mehr für die meisten akzeptabel. Sie hatten Paulus verlassen. Sie wollten das nicht mehr so haben. Und er muss klagen darüber, dass es so ist. Jetzt schreibt er aber Timotheus nicht, weißt du, Timotheus, weil alles so traurig ist und weil so vieles aufgegeben wurde, deshalb zieh dich doch in dein Privatleben zurück. Leb persönlich deinen Glauben. Mach das, was du für gut hältst. Nein, sagt er. Es gibt für die, die treu sein wollen, immer noch einen Weg. 2 Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Er sagt damit, sei sicher, Timotheus, es gibt treue Gläubige, die kennt der Herr. Aber du stehe ab von der Ungerechtigkeit, mache nicht mit, wenn dir klar ist, dass das gegen Gottes Wort ist. Und ich möchte jeden fragen heute Abend hier, wie ist das da, wo du bist, wo du hingehst? Gibt es Ungerechtigkeit, die dich beunruhigt, wo du sagst, das ist eigentlich gegen Gottes Wort da, wo ich bin? Kannst du das dann belassen? Kannst du einfach Ja sagen dazu? Der Geist Gottes sagt an Timotheus, stehe ab. Nimm das nicht einfach hin. Es geht bei Ungerechtigkeit auch wohl nicht nur um offenbares Böse, also Duldung von Ehebruch, Hurerei oder was auch immer. Sicherlich nicht. Es gibt mehr an Ungerechtigkeit, was klar gegen Gottes Wort ist. Meine Frau und ich, wir waren vor vielen Jahren mal zu Besuch bei einem Ehepaar in den neuen Bundesländern und fuhren samstags durch die Region. Da gab es in einem Nachbarort eine öffentliche Taufe. Die Geschwister, die zusammenkamen, waren unseren Gastgebern wohl bekannt. Sie hatten eine gewisse Beziehung dorthin. Es waren Geschwister, die evangelisierten. Und einer der dortigen Brüder, der die Taufe vornahm, arbeitete vollzeitig als Evangelist. Und unsere Gastgeber hatten eine gewisse Neigung, dorthin gehen zu wollen. Wir hielten an, schauten der Taufe zu, wohnten ihr bei, fand in einem öffentlichen Gewässer statt. Was uns auffiel, war während der ganzen Taufe. Es wurden Lieder gesungen, es gab eine Ansprache, es gab ein Gebet. Während der ganzen Taufe, die von einem der Brüder, der dort arbeitete, durchgeführt wurde, fiel uns auf, dass der Bruder, der maßgeblich aktiv war, eine Baseballkappe auf dem Kopf hatte. Während der ganzen Zeit. Er betete mit Kappe, er predigte mit Kappe, er taufte auch damit. Ich war sehr erstaunt, habe nachher dann meinen Gastgeber gefragt, sag ich, ist das denn immer so? Ja, sagt er, ich habe mit diesem Bruder schon gesprochen wegen der Mütze. Das ist natürlich klar, das Wort Gottes spricht anders. Aber er hat mir gesagt, weißt du, die Kappe ist meine persönliche Note. Das passt zu mir. Ich habe die immer auf. Und überdies, ich habe das mit meinem Herrn geklärt, mach dir keine Gedanken. Ja? Ich habe mit meinem Herrn gesprochen, er hat das erlaubt. Ja, sagte ich zu meinem Gastgeber, ist das denn möglich? Kann das denn sein, dass etwas, was klar gegen die Schrift verstößt, Klammer auf, man kann sagen, das war ja kein Ehebruch oder so, natürlich nicht. Aber kann das denn sein, dass so ein klarer Verstoß gegen die Schrift eine persönliche Note ist? Oder eine Sache zwischen dem Herrn und ihm, kann man das sagen? Wisst ihr, wir merken an dieser Stelle, wie wir persönlich im Gewissen angesprochen werden. Ja? Wie wir angesprochen werden. Wie wir fragen müssen, ist das, was ich jetzt notvoll empfinde, da wo ich bin, wo ich mir sicher bin, die Schrift erlaubt das nicht, ist das jetzt tatsächlich hinnehmbar? In diesem Fall ist es das doch nicht, oder? Muss ich mich nicht wegwenden, wie der Herr das hier sagt? Und muss ich mich nicht abstehen von dieser Ungerechtigkeit, wenn so etwas vorkommt? Und dergleichen wird es vieles geben. Der Geist Gottes stellt Timotheus vor, schau mal, es wird vieles geben in diesen letzten Tagen, was traurig ist, Ungerechtigkeit. Wende dich weg, trenne dich davon, stehe ab. aber bleibe nicht allein. Keinesfalls. Sondern heißt es weiter, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Lieben, Friede mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Der Geist Gottes sagt gewissermaßen, das ist immer noch möglich. Auch heute gibt es diesen Weg, mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen voranzugehen. Du wirst sie finden, das ist die klare Ansage dieser Worte, und bewahre dir ein zartes Gewissen auf dem Weg, den du gehst. Vertraue auf den Herrn, suche die, die, wie Timotheus es gesagt bekommen, nach Glauben, Liebe, Frieden streben und die den Herrn Jesus anrufen wollen aus reinem Herzen. Ich lese gerne noch ein letztes Wort zum Schluss aus der Offenbarung. Aus Kapitel 3. Da schreibt der Geist Gottes Gläubigen in Philadelphia. Du hast eine kleine Kraft, sagt er ihnen. 3 Vers 8 Mitte. Denn du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 11. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Das wollen wir gerne auf uns einwirken lassen. Hier sind Gläubige, die er persönlich anspricht, denen sagt er, ihr habt eine kleine Kraft. Ich möchte gerne hinzufügen, der Herr wirkt immer in kleinen Dingen. Ja, das ist für uns auch neu, das müssen wir lernen. Dass er nicht das Große favorisiert. In kleinen Dingen wirkt er. Und diesen wenigen sagt er, ihr habt eine kleine Kraft. Aber, sagt er, du hast mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist die Voraussetzung. Das Wort bewahren. Es ernst nehmen. Es umsetzen. Es lesen. Keinen Abspruch, keinen Abstrich daran machen. Geschieht das da, wo du bist, wird das Wort bewahrt. Wird es in jeder Hinsicht auch angenommen. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, lesen wir hier. Auch das ist ein wichtiges Kriterium. Der Name des Herrn Jesus, der Name steht für die Herrlichkeit. Für die ganze Fülle der Person. Ist das noch so, da wo du bist? Wird der Name des Herrn Jesus da nicht verleugnet? Ich sagte schon, der Name Jesus, der Name Herr Jesus. Wird das noch gesagt? Wir wollen uns gerne ermuntern, das aufrecht zu erhalten. Zu sagen, Herr Jesus, am Wort festzuhalten, keine Abstriche zu tun. Das ist ein gesegneter Weg. Ist ein Trend in der Christenheit, dass man immer mehr über Gott spricht, dass der Name Jesus kaum noch verwendet wird und dass Herr Jesus fast gar nicht mehr gesagt wird. Bitte überprüft das. Aber es gibt immer noch Gläubige, denen das wichtig ist. Der Name Herr Jesus, das Wort Gottes. Und diesen Gläubigen sagt der Jesus, ich komme bald. Zum ersten Mal sagt er bald. Ihnen sagt er zu, haltet fest, halt aus. Ich komme, die Zeit ist bald zu Ende, dann nehme ich euch zu mir. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Das wollen wir uns zurufen. Festzuhalten, auszuharren, den Herrn Jesus zu erwarten. Wie schön wäre das, wenn jeder von uns, der hier ist heute Abend und ein Kind Gottes ist, einmal diese wunderbaren Worte hören würde aus seinem Mund, die er in Matthäus 25 spricht. Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das steht vor uns. Und ich möchte uns alle gerne ermuntern und neu motivieren, diesen Weg mit Entschiedenheit zu gehen. Ein gesegneter Weg, ein glücklicher Weg, ein erfülltes Leben, ein siegreiches Leben ist das. Lasst uns mit des Herrn Hilfe diesen Weg gehen.
Ja, wir sind dankbar, dass der Herr auch an diesem Abend wieder sein Wort uns aufgeschlossen hat und dass wir diesen großen Rahmen über das Thema der Gemeinde Gottes ein wenig kennenlernen oder neu kennenlernen und neu unter den Eindruck der großartigen Pläne Gottes mit seinem Sohn und auch mit uns kommen durften. Ich möchte euch gerne noch ein Buch empfehlen, das diese Gedanken vertieft. Das hat auch Paul-Gerhard Jung selbst empfohlen mir vorher. Gemeinde, biblische Gemeinde, heute verwirklichen. Das ist ein sehr lesenswertes und inhaltsreiches Buch, das uns einerseits sehr schön nochmal diese Gedankengänge, die wir heute Abend hörten, vertieft darstellt. Das ist ja in so einer Stunde kaum möglich, so ein Riesenthema zu entfalten. Und zweitens auch interessante Fragen, die vielleicht manche haben, in Bezug auf die Gemeinde beantwortet. Nur so als Beispiel, wer stellt Älteste an? Was ist von einem Gästegottesdienst zu halten? Was ist von Musikbegleitung im Gottesdienst zu halten? Müssen Frauen wirklich in der Gemeinde schweigen? Sollte man den Prediger für den Gottesdienst vorher festlegen? Also Themen, die eigentlich unter den wahren Christen ernsthaft diskutiert werden, aber unterschiedlich beantwortet werden. Und da dürfen wir eben das Wort Gottes auch mit Hilfestellung durch eines Buches näher kennenlernen. Wir haben ein Sonderangebot für diesen Abend. Für alle unter 30-Jährigen ist das Buch kostenlos. Und pro Lebensjahrzehnt darüber gibt es 1 Euro dann als Beitrag. Da vorne an der Treppe stehen 10 Exemplare. Ich hoffe, dass sie nachher weg sind. Wir haben etwas gehört an diesen Abenden über siegreiches Christenleben in Familie und Beruf, in Ehe, in der Gemeinde. Und wir dürfen auch in diese neue Woche gehen, in dem Bewusstsein, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Das war ja gestern und vorgestern auch das Thema. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da dürfen wir auch diesen Bibeltext aus Römer 8 noch uns gemeinsam zurufen. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind so etwas wie Superüberwinder, weil wir wissen, der Herr Jesus ist auf unserer Seite. Nicht aus eigener Kraft, aber mit ihm dürfen wir in diesen Lebensbereichen siegen, siegreich und ein fröhliches, frohes Christenleben führen. Das wünsche ich Ihnen und euch allen. Und auch nochmals vielen Dank, dass Sie und Ihr gekommen seid, und gute Heimreise Gott und dem Wort seiner Gnade befohlen.